Herzlich willkommen zu Haltung bitte, dem Podcast, in dem wir uns mit Fragen aus der Weltgeschichte und aktuellen beschäftigen, vor dem Hintergrund, was das alles mit Kommunikation zu tun hat, beziehungsweise wie man diese Sachverhalte aus dem Blick der professionellen Kommunikation betrachten, beurteilen und besprechen kann. Das wollen wir auch heute wieder tun. Heute wird unser Setup ein bisschen anders sein. Mein Name ist Zahar, mich kennt ihr schon aus den bisherigen Episoden. Wen ihr nicht kennt, ist meinen heutigen Sidekick, Sparringspartner, Co-Host Simon. Hallo Simon.
Hallo, guten Tag.
Simon, wer bist du? Was machst du so im normalen Leben, wenn du nicht gerade Süßigkeiten isst?
Wenn ich nicht gerade Süßigkeiten esse oder andere leckere Sachen esse, dann arbeite ich unter anderem für Hyper, oder nicht unter anderem, sondern vor allem für Hyper. Ich bin seit 5 Jahren mittlerweile an Bord und mache da C-Level-Kommunikation. Davor habe ich fast 8 Jahre lang im Profifußball gearbeitet, beim 1. FC Köln in diversen Rollen Kommunikation gemacht, von irgendwie Vereinsmagazin bis Social Media bis Vorstand und Geschäftsführung in der Kommunikation begleiten. Und wiederum davor, ich bin schon ein bisschen älter, war ich Journalist. Und bin von Haus aus, bin sozusagen gelernter Journalist, habe das von der Pika auf gelernt und habe da unter anderem auch eine Zeit lang mit unserer heutigen, das spoiler ich schon mal, mit unserer heutigen Gästin zusammengearbeitet.
Bitte noch nicht spoilern, das machen wir später in gebührender Form. Dir zu Ehren habe ich heute ein Fußballtrikot angezogen und du sitzt ja heute auch vor einem Bild, das uns an bessere Zeiten erinnert, als Deutschland noch nicht Fußballentwicklungsland gewesen ist. Ich dachte, dieses Trikot, das ich optisch wahnsinnig schön finde und das ja auch ein historisches Trikot sein wird im Futur 2, nee, Futur 1 gewesen sein wird. Futur 1. Ja. Futur 1. Ich dachte, dieses Trikot würde der deutschen Nationalmannschaft wahnsinnig großes Glück bringen bei der Fußballweltmeisterschaft, aber wir sind durch ein tiefes Tal der Tränen gegangen und haben allesamt die Lust am Fußball verloren. Ich zumindest. Du auch, sonst wärst du vielleicht nicht noch immer beim 1. FC Köln.
Das ist eine gute Frage. Ich wollte tatsächlich irgendwann mal so nach 7, 8 Jahren hatte ich das Gefühl, ich habe es irgendwie durchgespielt. Bin aufgestiegen, abgestiegen, war im Europapokal, habe irgendwie viel mitgemacht, gefühlt und dachte.
Hast du Poldi erlebt?
Also nur bei Besuchen. Der war nicht Spieler, als ich da war, aber er war hin und wieder mal zu Besuch. Also ich habe ihn mal getroffen. Aber auch das war irgendwann jetzt so, dass ich nicht gesagt habe, jetzt hält es mich da noch, sondern ich wollte gerne noch mal was anderes machen, weil das war noch was ich aus dem Journalismus so oder am Journalismus so geliebt habe, dass man sich fast jeden Tag, wenn man möchte, irgendwie mit komplett neuen Dingen befassen kann, in neue Dinge reindenken kann und da wahnsinnig viel lernen kann jeden Tag. Und das war beim Fußball irgendwann so, dass ich das Gefühl habe, das habe ich jetzt irgendwie alles mal mitgemacht und gesehen. Und deswegen wollte ich dann gerne noch mal was ganz anderes machen, was aber auch irgendwie
Glück,
mit Kommunikation zu tun hat.
Sonst hätten sich unsere Wege nicht gekreuzt. Das finde ich sehr, sehr schön. Jetzt sind wir Kollegen bei Hyper. Nichtsdestotrotz, ich lasse dich nicht von alleine und kehre noch mal zu Poldi zurück. Poldi ist ja im Grunde ein Mysterium in jeder Beziehung. Sagenumwoben sind seine vielen Sprüche, die er so ganz beiläufig fallen lässt. Hast du ein Lieblings-Poldi-Zitat? Ich habe 2.
Fang du mal an, bitte. Ich kriege gerade eins nicht mehr ganz zusammen. Vielleicht ist es ja das.
Also mein allerliebstes ist, Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel.
Ich wollte gerade sagen, es gibt da irgend so ein Würfelzitat, aber ist das eigentlich so, hat er das jemals gesagt oder ist das so wie bei Mark Twain, dass einfach alle lustigen Sprüche oder alle schlauen Sprüche im Zweifel, also alle schlauen Sprüche wurden ja im Zweifel von Mark Twain gesagt, so habe ich mir das gemerkt. Ist das so vielleicht, dass das so eine dieser Fußballlegenden ist oder hat er das wirklich gesagt?
Also keine Ahnung, ich war nicht dabei. Wir bräuchten jetzt 2 voneinander unabhängige Quellen, die das bestätigen würden, aber da niemand das Gegenteil behauptet, würde ich sagen, es stimmt.
Das kann sein. Ich bin bei Fußballzitaten, ich habe ein anderes Lieblingsfußballzitat, was ich früher immer ans Ende von Präsentationen gestellt habe. Das war ein Zitat von Horst Rubesch und das war, ich sage nur ein Wort, vielen Dank.
Ach, Fußball. Fußball könnte so schön sein, wenn Fußball nicht so furchtbar wäre. Es gibt ein anderes wunderbares Zitat aus dem Fußball, mit dem wir vielleicht dann auch das Gerede über Fußball sein lassen. Nämlich beim Fußball geht es nicht um Leben und Tod, es geht um viel mehr, von Bill Shankly, der Liverpool-Legende. Insofern, lieber Simon, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich auf die Episode mit dir und ich freue mich auf das, was wir heute vorhaben.
Der kommunikative Win der Woche.
Wir kommen zu unserer von mir total geliebten Rubrik kommunikativer Win der Woche. Total blödsinnig, das eigentlich kommunikativer Win der Woche zu nennen, weil wir ja ein Podcast sind, der alle 2 Wochen erscheint und uns dann sogar auf Dinge beziehen, die teilweise mehrere Wochen zurückliegen. Das soll uns aber heute überhaupt nicht stören. Bevor ich anfange oder nicht anfange, Simon, was ist dein kommunikativer Win der Woche, der auch jetzt einige Wochen zurückliegen könnte?
Genau, da wir ja nicht wöchentlich erscheinen, habe ich einen kommunikativen Win, der aus meiner Sicht aber aktuell bleibt, auch wenn er schon etwas zurückliegt. Und einige von euch werden sich noch erinnern, dass während der Fußball-WM der gute Bastian Schweinsteiger vorübergehend in der Kritik stand, weil er sich zum afrikanischen Fußball in Gänze geäußert hat, als es um den Deutschland-Gegner Elfenbeinküste ging und gesagt hat, die wären ein bisschen wild, ein bisschen unorthodox und manchmal nicht so ganz von der Taktik geprägt in ihrem Spielstil. Das ist ein kommunikativer Fail gewesen, weil ihm da zu Recht vorgeworfen wurde, mit Klischees zu hantieren über afrikanische SportlerInnen. Den Win, den ich aber hervorstellen will und der aus meiner Sicht heute noch Gültigkeit hat, ist das, was Gerald Asamoah daraufhin geäußert hat, ein ehemaliger Nationalelf-Kollege von Bastian Schweinsteiger, der mit ihm auch in der Fußballnationalelf gespielt hat, selbst Wurzeln hat, die in Afrika liegen, und sprechen wir schon wieder über Afrika, obwohl Afrika natürlich mehr als 50 Länder sind. Wir sprechen ja auch nicht irgendwie von Europa, wenn wir was über den Deutschland sagen wollen per se. Und er hat eben gesagt, dass ihn diese ganze Debatte, ist das jetzt ein Rassist oder nicht, dass ihn das weniger interessiert, sondern dass er sagt, liebe Leute, lasst uns doch diese Geschichte jetzt mal nutzen und ernsthaft unsere Denkmuster hinterfragen, die wir als Gesellschaft noch immer unbewusst mit uns rumtragen, dass wir Dinge sagen, die nicht so gemeint sind, aber am Ende doch zu rassistischen Aussagen führen. Und da ging es für mich darum, was man tatsächlich nicht nur jetzt bei Schweinsteiger gesehen hat, sondern immer wieder beobachten kann in der Kommunikation rund um Sport, dass da Stereotype bedient werden, wo Asamoah darauf hingewiesen hat. Auch da gibt es Untersuchungen zu, die ergeben haben, dass zum Beispiel KommunikatorInnen bei Fußballspielen per se dazu neigen, bei schwarzen Spielern die Athletik zu loben und bei weißen SpielerInnen die Spielintelligenz zu loben und das taktische Verständnis. Und das ist sozusagen statistisch erwiesen, dass das öfter vorkommt, wo wir alle wissen, dass Menschen, egal welche Hautfarbe, nicht per se intelligenter oder anderes sind. Und Asamoah hat da eben den Appell geäußert, lasst uns mal diese Denkmuster hinterfragen. Ich glaube, wir sehen sie an ganz vielen Stellen. Und da wäre ich froh drum, wenn sozusagen diese Episode weniger dazu führen würde, dass irgendwie es darum geht, ob Schweinsteiger ein Rassist ist, sondern eher dazu führen würde, bei uns allen, ob wir mal unsere Denkmuster in der Hinsicht hinterfragen.
Ja, voll gut. Was mir an der Sache oder an der Auseinandersetzung so gut gefallen hat, muss ich ehrlicherweise sagen, und das sage ich auch als jemand, der Bastian Schweinsteiger als Fußballer vergöttert hat und wirklich geliebt hat. Also für mich war Bastian Schweinsteiger der Fußballer, zu dem ich meinen 46-jähriges Leben bisher am meisten aufgeschaut habe und dessen Spielstil ich am meisten bewundert habe. Insofern fand ich diese Diskussion extrem unglücklich vor dem Hintergrund, dass da jemand in das Kreuzfeuer geraten ist, den ich an sich super gut finde und auch gerne weiterhin super gut finden möchte. Und was ich an Gerald Asamoahs Replik so toll fand, ist, dass es gar nicht mehr um den Menschen Schweinsteiger ging, sondern um die Sachebene. Und wir führen Diskussionen ganz häufig auf einer persönlichen Ebene. Und wenn wir das tun, dann gibt es auch immer recht schnell Rücktrittsforderungen oder die Forderung, dass jemand gecancelt werden soll. Aber eigentlich setzen wir uns gar nicht mit der Sachebene auseinander, was eigentlich gesagt wurde, was wir daraus lernen können, wie wir unser Verhalten vielleicht anpassen können, sondern es geht immer darum, wie schaffen wir es, dass Köpfe rollen. Und wenn Köpfe rollen, dann geht es eigentlich gar nicht mehr um die Sachebene und wir ändern dann eben nicht unser Verhalten, sondern wir glauben, dass wenn jemand aus der Öffentlichkeit verschwindet oder dass wenn wir jemanden aus einer Position entfernen, dann wird sich schon alles ändern. Aber wenn wir uns nicht ändern und wenn wir uns nicht hinterfragen in unseren Ansichten und Denkweisen, so wie Gerald Asamoah es von uns gefordert hat, dann ändert sich am Ende auch nichts, wenn da anstelle von Bastian Schweinsteiger in Zukunft ein Thomas Müller oder Sandro Wagner oder Gott weiß wer steht, sondern dann wird die nächste Person vielleicht wieder irgendeinen unbedachten Satz sagen, einfach weil es schon immer so gewesen ist, ganz gleich, ob der jetzt nun blonde, schwarze, braune Haare hat oder weiß oder schwarz ist.
Genau. Ja, insofern, darum geht es eben nicht. Ja, es geht nicht darum, wer was sagt, sondern was gesagt wird. Und darauf sollten wir uns fokussieren. Und deswegen fand ich diese Replik von Asamoah so tatsächlich so konstruktiv.
Ja. Ich auch. Danke, Simon. Das ist ein toller kommunikativer Win der Woche, der nun auch schon einige Wochen zurückliegt. Meiner ebenso. Ich war nämlich auf einer Konferenz. Und ich muss dazu sagen, ich habe früher mal in einem Leben, definitiv vor Corona, Konferenzen total geliebt. Ich bin so gerne auf Konferenzen gegangen. Ich bin auch auf sehr, sehr viele Konferenzen gegangen und ich könnte jetzt eine ganze Reihe von Konferenzen aufzählen, auch viele, die es heute gar nicht mehr gibt, die ich alle niemals verpasst hätte. Und dann kam Corona und irgendetwas in mir drin hat sich geändert. Ich bin furchtbar gerne im Büro oder ich bin furchtbar gerne an einem Schreibtisch, wo ich arbeite. Ich treffe mich immer noch gerne mit Menschen, aber ich treffe mich nicht mehr gerne in Menschenmengen mit Menschen, weil das einfach irgendwie für mich zu wild geworden ist. Und wahrscheinlich bin ich einfach alt geworden und das hat nichts mit Corona zu tun. Aber ich habe das definitiv an der Corona-Zeit oder nach der Corona-Zeit an mir festgestellt, dass ich nicht mehr gerne auf Konferenzen gehe. Erst recht nicht, wenn es zu voll ist, wenn es zu heiß ist, wenn ich nicht weiß, wohin ich laufen soll, wenn ich nicht weiß, wo, wann, wer spricht und wenn man sich auch irgendwie verläuft. Und was ich auch nicht mag, sind Konferenzen, wo man niemanden trifft, wo es leer ist. Also man kann es mir eigentlich nicht recht machen. Entweder es ist zu voll oder es ist zu leer, es ist zu groß, es ist zu klein, es ist irgendwie zu weit weg oder es ist zu zentral. Und jetzt war ich gerade auf einer Konferenz, tatsächlich auch zum ersten Mal auf dieser Konferenz, obwohl sie nicht zum ersten Mal stattgefunden hat. Und da war alles anders. Da habe ich mich wirklich von der ersten Sekunde an total wohl gefühlt und hatte das Gefühl, das ist genau die richtige Größe. Ich treffe genau dann Menschen, wenn ich auch wirklich imstande bin, mit ihnen zu sprechen und nicht nur irgendwie über den Flur zu winken. Es waren tolle Vorträge, denen ich zugehört habe und nicht nur irgendwelche gekauften Slots von irgendwelchen Sponsoren, die der Veranstalter zulassen musste, damit die Konferenz auch zukunftsfähig bleibt. Das Essen war gut, das Essen war im Preis inklusive, es gab genug Wasser, weil es eben im Sommer stattgefunden hat und man nicht dehydriert war und keine Kopfschmerzen bekam. Es war irgendwie alles richtig und klar könnte ich jetzt ein, zwei Punkte anbringen, die ich auch als Potenzial sehe.
Welche war es denn? Spann mich nicht länger auf die Folter.
Aber spürst du die Stimmung? Sie ist elektrisiert. Insofern, also ich war auf der K5 und die K5 ist eine wirklich nischige Konferenz, in der es vor allem um E-Commerce und Commerce geht, in der es mittlerweile aber um viel mehr als nur um diese zwei Themen geht, natürlich auch um den Einsatz von KI, ein Thema, mit dem wir uns ja gleich ganz ausführlich in unserem Case der Woche beschäftigen werden, aus einer kommunikativen Perspektive. Ich fand die K5 großartig. Auf der K5, die jedes Jahr in Berlin im Sommer stattfindet, sind so circa 4.000 bis 5.000 Leute, was echt viel ist. Aber es hat sich eben nicht nach 4.000 bis 5.000 Leuten angefühlt, sondern eher so nach 400, 500 Leuten. Also ich bin ständig Leuten, die ich kenne, in die Arme gelaufen. Man stand dann plötzlich mit Leuten zusammen, die ich noch nicht kenne. Man kam ins Gespräch, man hat neue Leute kennengelernt. Es waren spannende Themen, es waren teilweise auch ganz banale Themen, aber eben mit Leuten, die man endlich mal gesprochen hat oder endlich mal wieder gesprochen hat. Das waren für mich zwei richtig tolle Tage und ein ganz rundes Erlebnis. Und ich würde allen Menschen da draußen, die diesen Podcast gerne hören, einfach die Empfehlung gehen, zur K5 zu gehen. Mir hat es wirklich viel Freude bereitet.
Ich war noch nie dort, aber ich kenne diverse Leute, die da auch auf der Bühne waren. Caro Juncker, Alex Graf zum Beispiel fallen mir ein, die da auch jedes Jahr gerne hingehen. Also insofern das als Bestätigung. Du scheinst da was gefunden zu haben, wo tatsächlich ja mehr dahinter steckt. Danke für den Tipp.
Ja, was ich noch abschließend sagen möchte, was ich glaube, die Secret Source der K5 ist und meines Erachtens auch lange der OMR gewesen ist und ich glaube auch bei der Republika durchaus in manchen Zügen immer noch der Fall ist, ist, dass es den VeranstalterInnen gelungen ist, dieses familiäre Gefühl zu skalieren. Und ich glaube, das lässt sich nicht bis in die Unendlichkeit skalieren, siehe OMR. Ich glaube, da haben wir alle das mittlerweile das Gefühl, es ist einfach so ein bisschen zu groß geworden, aber immer noch zu wichtig, um sie nicht zu besuchen. Und bei der K5, da ist es genau an dem Punkt, an dem du richtig viele Menschen da hast und es trotzdem sich vertraut anfühlt, sogar für mich, der das erste Mal da gewesen ist.
Das Thema der Woche.
Also wir sprechen heute über etwas, was in den letzten Wochen ein bisschen die öffentliche Diskussion geprägt hat, vor allem im Kommunikationsbereich. Da dreht sich natürlich auch seit einigen Jahren mittlerweile vieles um künstliche Intelligenz und KI und die Frage, wie man sie einsetzt. Und da kam im Juni, jetzt auch schon ein paar Wochen her, eine Diskussion auf, als bekannt wurde, dass der thüringische Ministerpräsident Mario Vogt in seinen Reden und Texten zum Teil KI-generierte Passagen genutzt hat. Da gab es vor allem einen Bericht, der ihm vorgeworfen hat, dass er in einer Ansprache zum Holocaust-Gedenktag unter anderem KI-Passagen oder von der KI geschriebene Passagen genutzt hat. Er hat das verteidigt als Teil der modernen Kommunikation, wurde aber dafür kritisiert. Nur wenige Tage später hat dann die Zeit berichtet, dass auch der Bundesdigitalminister Carsten Wildberger im großen Stil KI für Texte und Reden genutzt habe. Er hat da unter anderem einen Gastbeitrag aus dem Handelsblatt und auch einen für die FAS durch so ein KI-Prüfungstool gejagt und dann gesagt, da ist ganz schön viel KI drin. Und es wurde auch ihm vorgeworfen, dass er es auch in Reden genutzt habe. Auch da war es so, dass er das nicht irgendwie dementiert hat, sondern gesagt hat, ja, das ist doch irgendwie eine moderne Form der Kommunikation. Und weil das eben zum Teil Gastbeiträge in Medien waren, die da moniert wurden, ist diese Diskussion auch relativ schnell dahin geschwappt in die Frage, wie ist es denn im Journalismus? Also dürfen PolitikerInnen in Reden und Texten und anderen Erzeugnissen KI zu Hilfe nehmen zur Erstellung von eben solchen Verlautbarungen? Und dann aber auch die Frage, wie sieht's denn im Journalismus grundsätzlich aus? Also muss so etwas gekennzeichnet werden, wenn ein Gastbeitrag von einem Politiker erscheint, bei dem KI mit im Spiel war? Und was ist eigentlich mit Artikeln von JournalistInnen, die ja auch, so haben ja auch viele sich dann geäußert, irgendwie KI nutzen, sei es zu Recherchezwecken, aber vielleicht auch zum Redigieren von Texten. Und so kam eine öffentliche Diskussion auf, die sich mit der Frage befasst, wie viel KI ist erlaubt, wie müssen wir sie kennzeichnen und wie gehen wir künftig damit um, wenn wir unsere Glaubwürdigkeit bewahren wollen. Und darüber wollen wir heute sprechen.
Ja, genau. Es gibt ja viele unterschiedliche Facetten von KI und ich glaube, es ist auch spannend zu definieren, was eigentlich KI ist und wie die Nutzung von KI klassifiziert werden kann, weil man kann ja einen ganzen Text damit schreiben, man kann einzelne Passagen damit schreiben, man kann KI zum Denken und Gegendenken verwenden. All das werden wir heute besprechen und zwar nicht zu zweit. Das wird wahrscheinlich ein bisschen eintönig werden, wenn Simon und ich das tun, sondern wir haben eine fabelhafte Gästin und ich glaube, Simon, du solltest sie besser vorstellen, weil ihr beide ja durchaus eine History habt.
In der Tat, genau. Wir haben heute Verstärkung und haben zu Gast Ann-Kathrin Gerstlauer, deutschlandweit, mindestens deutschlandweit, würde ich sagen, bekannt als die Textkönigin. Also das, was früher, als ich im Journalismus gestartet bin, hat man mir so ein altes, gelbes, verstaubtes Buch in die Hand gedrückt, Wolf Schneider. Da stand irgendwie alles drin, was man in Texten darf und was man nicht machen darf. Das gibt's heute auch noch, braucht man aber nicht mehr, weil heute gibt's Ann-Kathrin Gerstlauer und ihren fabelhaften Newsletter Text-Hacks und viele Vorträge und vieles mehr an Spin-Offs, was daraus gewachsen ist, wo sie ja uns allen beibringt, wie man gut schreibt. Und auch da hat sie schon vor Jahren mittlerweile, muss man sagen, das Thema KI mit aufgenommen, weil sie natürlich auch gesehen hat, dass KI ein Textwerkzeug ist und hat da allerhand ja gute Tipps und Empfehlungen, wie man eben KI sinnvoll einsetzt. Darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Und ja, wir haben eine gemeinsame Historie, weil Ann-Kathrin, das ist für mich ganz ungewohnt, ich kenne sie nämlich anders, ich kenne sie nur als AK, so wurde sie damals genannt, als wir beide, ist ein paar Jährchen her, als wir beide für den Kölner Stadtanzeiger, der führenden Zeitung in Köln, gearbeitet haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie es da war, AK, ich war gerade aus dem Volo raus, du kamst gerade rein oder so, jedenfalls, wir haben viel und gerne miteinander gearbeitet und genau, umso mehr freue ich mich, dich jetzt hier wieder zu sehen und heute mit dir zu sprechen.
Ja, ich freue mich mega. Hallo ihr zwei.
Hallo und herzlich willkommen. Was sagst du zu Simons Anmoderation von dir? War das A, wahrheitsgetreu und was glaubst du, wie viel KI war in dem, was er gerade gesagt hat?
Ehrlich gesagt, es ist mir sogar relativ egal. Ich finde, es war authentisch. Es steckte was Persönliches drin. Das ist ja auch immer so das, was zählt. Hättest du mir jetzt sozusagen den nicht vorhandenen Wikipedia-Beitrag über mich vorgelesen, das wäre, glaube ich, komisch gewesen. Ja, aber ich bin gespannt auf die Antwort.
Ja, hast du gerade schon eigentlich die Antwort auf alles gegeben? Ehrlich gesagt, es ist mir egal. Hauptsache, es ist authentisch. Ja,
das ist meine Antwort auf die heutige Folge.
Schön. Das war die kürzeste Episode von Haltung, bitte. Danke. Weißt du, ich glaube, am Ende zeichnet sich Expertise auch dadurch aus, dass man Dinge nicht unnötig lang macht, sondern auf den Punkt kommt. Und in Zeiten, in denen wir nicht mehr 140 Zeichen bei Twitter haben, ist es auch total wohltuend, einen Podcast von circa 11 Minuten zu haben, in dem alles gesagt ist.
Ist das Motto meines Newsletters, kurz halten, kein Gelaber.
Schön. Kannst du die erhitzten Gemüter nachvollziehen, Anna-Kathrin?
Ja und nein. Ich glaube, ich fange mal direkt mit einem Paradox an, was mich selber extrem beschäftigt. Und ich weiß, unser Podcast heute heißt Haltung zeigen. Ich habe aber keine abschließende Haltung dazu, aber es ist ja vielleicht auch mal ganz nett. Und zwar gibt es dieses Problem von, wir wissen, dass Menschen KI-generierte Texte nicht unbedingt gut finden, vor allen Dingen im Journalismus. Wenn sie aber nicht wissen, dass ein Text von KI geschrieben wird, finden sie den besser. Und das finde ich total erstaunlich. Gab es zuletzt zum Beispiel ein Experiment von der New York Times, die haben das ausprobiert und die Leute fanden die KI-generierten Texte besser. Das heißt, wir haben hier so ein Problem, wo sich die Frage stellt, ist das nur gerade eins, weil die Leute nicht wissen, was KI genau bedeutet, dass das auch nicht unbedingt bedeutet, dass ich auf einen Knopf drücke und ein Text dabei rauskommt, der überhaupt nichts mehr mit mir zu tun hat. Und da können wir ja gleich mal drüber sprechen. Gibt es ja noch 1000 Zwischenstufen, die ich mit KI benutzen kann. Aber das heißt, das ist tricky. Was ich absurd finde an dieser gesamten Debatte, und die geht ja weiter hinzu, dass es jetzt einen riesigen Essay im Spiegel gibt. Wir benutzen null KI und so weiter. Und was mich, also zwei Aspekte stören mich daran. Erstens, schlechte und mittelmäßige Texte sind kein KI-Problem. Wir haben seit KI einfach nur mehr davon. Also wir haben ein quantitatives Problem. Ich beschäftige mich seit 10 Jahren mit nichts anderem und kann sagen, Gelaber, Floskeln und so weiter gab es schon immer. Ich würde sogar sagen, manche Leute, die bisher gar nicht schreiben konnten, denen tut KI ziemlich gut. Und wir sehen es ja auch, ne? Die Leute finden das teilweise auch gut. Das ist also Punkt 1. Deswegen kann ich die ganzen Diskussionen über, woran erkenne ich einen KI-Text, an Bindestrichen, was übrigens Gedankenstriche sind, nur noch so Kommentare bei Instagram, oh, dieses Posting ist ja von KI geschrieben, jetzt entfolge ich dir, finde ich alles total unsinnig. Ich bin dafür, einen Text nach der Qualität zu bewerten. Und dann ist der zweite Punkt so, die Leute tun ja so, als ob vor KI, also Mario Vogt hat vor KI auch nicht seine Rede selber geschrieben. Ich glaube, das ist vielleicht vielen nicht klar. Plus im Journalismus ist es jetzt auch nicht so, habe ich gestern noch drüber nachgedacht, jeder Auslandskorri macht nichts anderes, als anderer Leute Texte zusammenzufassen. So sind wir mal ganz ehrlich, nicht alle. Aber viele so. Also das heißt, es wird auch so ein Bild vermittelt von früher, haben wir an jedem Text 16 Tage rumrecherchiert und den dann geschrieben nach bestem Wissen und Gewissen und so weiter. Also das ist, glaube ich, so, das ist so eine Arroganz, die mich an der Debatte gleichzeitig stört. Und ich fände es super, wenn wir endlich mal anfangen würden, über die Qualität von Texten zu sprechen und beispielsweise auch über Gastbeiträge zu sprechen. Warum haben wir überhaupt Gastbeiträge von PolitikerInnen in einem journalistischen Medium? Das ist für mich reine PR. PR, ich weiß, für euch beide super, aber aus journalistischer Sicht sehe ich da keinen journalistischen Mehrwert. Ich würde dann lieber ein kritisches Interview beispielsweise lesen. Das heißt, da werden auch super viele Sachen miteinander verwischt. Plus, letzter Punkt, die Leute, oder es gibt halt auch einen Unterschied, ob ich KI nutze oder ob ich KI nutze. Ne? Nutze ich KI zum Beispiel, um meinen Text zu challengen? Nutze ich den, um einfach einen neuen Text zu generieren mit Inhalten von einer anderen Person? Ich werde jetzt gerne mal einen Case noch als letztes aufbringen. Es gibt seit gestern, vorgestern die Debatte darum, dass die tolle Journalistin Eva Wolfangel einen LinkedIn-Beitrag gemacht hat mit super tiefgründigen Zahlen zu einem KI-Tool und von einem anderen Journalisten plagiiert wurde, der dann behauptet hat, dass das seine KI war, die also wortwörtlich abgeschrieben hat. So. Und das ist natürlich eine Nutzung der KI, die ethisch ein riesiges Problem ist. Ne? Ich nutze einfach Texte von anderen Leuten und mit meiner KI schreibe ich die dann so ein bisschen um und habe überhaupt keinen eigenen Inhalt mehr da drin. So, und jetzt komme ich auch mal mit meinem Monolog zum Ende.
Aber das macht doch KI permanent, dass sie Texte von anderen Leuten letztlich nutzt. Also das ist doch das Wesen der KI, dass sie ihr Wissen aus Quellen speist und genau das dann wieder auswirft.
Ja und nein, kommt drauf an, wie ich es nutze. Also ja, aber beispielsweise ist für mich eine gute KI-Nutzung, dass schon immer noch eine Idee von mir selber beispielsweise dabei ist. Also das wäre mal mein erstes Kriterium, ne? Dass ich inhaltlich schon immer eine Grundidee mitgeben muss oder vor allen Dingen meinen Ton definiert habe. Also irgendwo, ne? Wenn wir jetzt mal nicht von super maschinell erstellten Spielberichten aus der Kreisliga sprechen, ne? Sondern von Inhalten, von persönlichen Inhalten, dann muss für mich für einen guten Inhalt immer noch dabei sein, dass irgendwas von mir kommt. Also einer meiner sozusagen wichtigen Merkmale ist, erstmal selber denken und dann KI nutzen. Und wenn ich aber natürlich einfach nur Ideen von anderen nehme und die dann aber als meine eigenen ausgebe, das ist ja auch nochmal was anderes, wie ich gebe der KI meine Idee und lass die jetzt zum Beispiel den Text inhaltlich schreiben. Also hier müssen wir doch so krass differenzieren, was wir da eigentlich genau machen. Dann sage ich der KI einfach nur, schreib einen Text zu Thema Y. Ja, da sehe ich jetzt auch keinen Mehrwert drin.
Ja, du hast ja zu Beginn gesagt, es ist dir vollkommen egal, es war authentisch und das macht es am Ende aus. Und jetzt sprichst du davon, dass die eigene Idee letztendlich ausschlaggebend dafür ist, ob etwas zumindest das Potenzial hat, gelungen zu sein. Was macht denn einen guten Artikel aus? Also ist es die Authentizität? Ist es der eigene Gedanke? Ich weiß, wir werden jetzt wahrscheinlich hunderte von Newslettern von dir versuchen, auf eine Minute zusammenzufassen, wenn es so einfach wäre, das zusammenzufassen. Aber was macht einen guten Artikel aus, unabhängig von KI?
Also erstens, er hat eine eigene Idee, die man nicht schon tausendmal gelesen hat. Ne? Also wirklich einen guten Gedanken drin. Und dann das Zweite, der gute Gedanke kommt früh, woran die meisten Texte kranken, ist erstmal extrem viel Gelaber. Und dann so in Abstand 7 kommt vielleicht mein eigener Gedanke. Und das Dritte ist halt Zielgruppendenken. Ne? Die meisten Texte sind geschrieben, ich, was mich interessiert, was meine Forderung ist, was ich von der Politik möchte und so weiter. Und nicht, was hat mein Gegenüber für ein Problem, wie kann ich das lösen? Das ist ja relativ simpel eigentlich. Oder wie kann ich ihn zum Nachdenken bringen und so weiter. Aber das meiste ist in meiner Arbeit super basic. Wirklich sowas wie, guck dir mal den ersten Absatz rein, ist der nicht ein Rausschmeißer, kann ich den komplett streichen und dann kommt eigentlich meine gute Idee. Also wenn wir jetzt mal vom Sprachlichen drauf schauen.
Mhm. Und du hast ja auch gesagt, Mario Vogt hat ja auch vor der Nutzung von KI seine Aspekte, seine Reden, seine Artikel nicht selber geschrieben. Ghostwriting ist ja wirklich das Normalste von der Welt. Also wenn wir glauben, dass ein Friedrich Merz irgendwo steht und aus dem Stegreif eine Rede hält, hat es recht wenig mit der Realität zu tun. Ist in einem KI-Text von Mario Vogt mehr Mario Vogt drin unter Umständen als in einem Text ohne KI?
Kommt drauf an. Wir kennen nicht das Setup, ne? Also mein Setup ist beispielsweise, ich habe einen Ordner mit allen meinen alten Newsletter-Folgen. Das heißt, wenn sie jetzt auf der Basis einen neuen Newsletter schreibt, dann steckt da ja hundertprozentig ich hin drin. Das ist so, dann habe ich meine gesamten Texte analysiert und einen Voice daraus erstellt. Das heißt, das ist ein Setup. Ist so das eine Extrem. Das andere Extrem ist, ich drücke einfach auf den Knopf und sage, schreib eine Rede zum Holocaust-Gedenktag sozusagen. Deswegen irgendwo dazwischen liegt es halt, ja, und es kann sein, dass da sogar mehr drin steckt, wenn sie ihn vorher mehr interviewt haben oder mehr von seinen eigenen Inhalten, Gedanken da reingepackt haben. Das wissen wir aber nicht.
Warum glaubst du, stören sich Menschen daran, dass ein Text, den wir in einem journalistischen Medium sehen, lesen, wahrnehmen, mit KI fabriziert sein könnte? Also was ist eigentlich das Problem?
Ehrlich gesagt, das ist mir auch ein Rätsel. Ich erkläre es mir vor allem damit, dass es erstens eine neue Technologie ist, die wir noch nicht so lange kennen. Die Leute stellen sich das wirklich so vor. Ich drücke hier auf einen Knopf und ich bekomme gar nicht... Jetzt fliegt hier mein Mikrofon auseinander und ich bekomme gar nicht die Gedanken von einer Person mit. Sondern ne, ich habe da quasi einen Computer, der mir antwortet. Und ich glaube, die Leute denken zum Beispiel an KI-Chatbots, ne? Jeder von uns war schon mal in so einem Service-Hotline drin und ist total verzweifelt daran, weil die Leute haben, glaube ich, die ganze Zeit das Gefühl, ich rede eigentlich nur noch mit Chatbots und jetzt rede ich auch noch mit Chatbots auf LinkedIn. Also ich glaube, viele Leute machen halt viel Unsinn mit KI. Also das sehe ich auch total und das schreckt die Leute halt total ab. Ich glaube, das ist der Punkt 1 und der Punkt 2 ist, die Leute hatten ja vorher schon ein Vertrauensproblem in den Journalismus und in die Politik. Ich glaube überhaupt nicht, dass das irgendwas Neues ist. Es ist jetzt nur ein neues Ventil. Jetzt finde ich das auch noch blöd. Das, was ich vorher eh schon dachte, der ist nicht authentisch. Und jetzt nutzt er auch noch KI, Confirmation Bias. Das bestätigt sozusagen meine Vorurteile in den Journalismus oder in die Politik, die ich sowieso schon hatte. Die aber mit KI vielleicht gar nicht mal so viel zu tun haben.
Es gibt einen Newsletter, den ich sehr lange sehr gerne gelesen habe von Laura Lewandowski. Einige von, glaube ich, auch unseren HörerInnen werden sie von LinkedIn kennen, vielleicht auch ihren Newsletter kennen. Und ich fand es immer sehr spannend, dass sie ganz unten einen Hinweis hatte, dieser Newsletter wird immer noch von mir als Mensch geschrieben, sinngemäß. Ich habe jetzt die Formulierung nicht komplett drauf. Ich fand es, ehrlich gesagt, irgendwann mal als Stilmittel total super, darauf hinzuweisen. Und dann ist der Newsletter immer seltener erschienen und erscheint jetzt, glaube ich, so alle Jubeljahre, früher mal wöchentlich. Und zwischendurch hatte ich diesen Gedanken, als mir das bewusst wurde, weil wir merken ja oftmals gar nicht, was uns fehlt, bis wir dann feststellen, dass irgendwo irgendetwas verschwunden ist. Und ich dachte, Mensch, Laura, wäre es nicht viel cooler, du würdest dein Newsletter mit KI erstellen und da würde er dafür öfter kommen, weil, so wie du es hier gerade gesagt hast, mich deine Gedanken interessieren und jetzt nicht ich den Anspruch habe, dass du in diesem Format jedes Wort selber irgendwie in deine Tastatur eingegeben hast. Und wir hätten aber einen viel besseren Zugang zu deinen Gedanken, die ich hier wertschätze und nicht jedes einzelne Wort auf die Goldwaage lege.
Ich glaube ja und nein, weil ich kenne jetzt nicht Lauras Beweggründe sozusagen. Aber was ich wichtig finde daran zu sagen, ich glaube, in diesem Einzelfall magst du recht haben und gleichzeitig super wichtig, die Welt da draußen braucht eigentlich nicht noch mehr Texte. Also viele Leute haben dieses Gefühl von, ich nutze jetzt KI, um mehr Texte zu erstellen. Und wir alle wissen, wir werden bombardiert, milliardenfach von irgendwie Texten. Aber was du ansprichst, ist ja total spannend und zwar ein qualitativ hochwertiges Produkt. Und ich glaube, das ist meine These. Wir werden eine Rückkehr zur Tiefgründigkeit haben, was ja auch Lauras Newsletter total ausmacht. Und ich glaube, das ist der erste Step, für den KI ich erstmal nutzen würde, ist erstmal die Qualität meiner Texte rapide hochzufahren. Ich glaube, die Leute sind sich null bewusst. Das gilt genauso für Firmen beispielsweise, was das für ein Problem wird, dass jeder kann heute ein Positionspapier, ein politisches Statement, 500 Newsletter pro Woche schicken, 7000 LinkedIn-Beiträge, alles kein Problem. Das heißt, was ich mich fragen muss, ist, wie kann mein Text innerhalb dieses Mülls noch bestehen? Wie kann ich meine Expertise zeigen? Beispiel wieder dieses Thema von Eva Wolfangel. Sie hatte eine Reichweite, eine Brand und eine Glaubwürdigkeit. Deswegen wird sie das überleben, dass jemand ihre Texte kopiert hat. Aber viele andere, also auch das Thema Personal Branding, auch wenn das total das Buzzword ist, wird noch viel wichtiger werden. Wir werden noch öfter sagen müssen, okay, meine Expertise kommt aus 10 Jahren Erfahrung mit. Wir müssen noch konkreter werden. Dieses ganze Gelaber, Floskelige und so weiter, das wird halt niemanden mehr überzeugen. Meine Kollegin Karline Mohr hat gerade einen sehr, sehr schönen Newsletter zum Thema Trust Graph geschrieben. Sie hat gesagt, okay, das, was unseren Algorithmus künftig bestimmen wird, ist, trust ich einer Person. Also warum sollte ich ihr jetzt glauben zu diesem Thema? Und ich glaube, das ist das, was total relevant wird.
Wenn du sagst, die Rückkehr zur Tiefgründigkeit, hat es noch irgendetwas mit einem Text zu tun? Oder sprechen wir über den Gedanken und der Text ist im Grunde nur ein Transportmittel, um einen Gedanken von A nach B zu bringen?
Also ich glaube, wir sprechen vor allen Dingen über Gedanken, aber auch diesen Gedanken mal wirklich zu Ende zu denken. Also ich war gestern wieder in einem Workshop über Newsletter, wo ich gesehen habe, da steckt ein Gedanke drin, der ist dann aber gar nicht zu Ende erzählt. Ne? Es werden dann irgendwie pro Text 7 verschiedene Gedanken angefangen, keiner ist mal richtig zu Ende erzählt. Also wir wissen auch aus der Forschung, die Leute wollen kurze Texte für Infos und lesen aber längere Texte, wenn da wirklich mal was drinsteckt, wenn da wirklich mal Fleisch dran ist. Also ich glaube, viele haben auch einen guten Gedanken, aber führen den dann gar nicht zu Ende aus. So, ich glaube, da können wir auf jeden Fall stärker werden.
Ich finde es ganz spannend, was du beschreibst, weil ich das jetzt, wo du es ausgesprochen hast, an mir selber dahingehend feststelle. Seitdem ich mit KI arbeite, jetzt seit circa 3,5 Jahren, lese ich mehr Bücher. Weil ich das Gefühl habe, dass in dem Buch tatsächlich vielleicht die Tiefgründigkeit vorhanden ist und ich nicht nur irgendwelche Gedanken angeteasert bekomme, sondern es ja wirklich dann auch darum geht, in eine Welt einzutauchen, die nicht zwangsläufig meine ist. Und ich spreche gar nicht von Fiktion, sondern eben auch tatsächlich von Sachbüchern, wo man sich eben sehr viel intensiver mit einem Thema auseinandersetzen kann. Simon, wie siehst du das? An welchem Zeitpunkt, an welchem Medium kann man eine Grenze aus professioneller Sicht ziehen, wenn man nicht über den Journalismus spricht, sondern so wie du und ich in der PR arbeiten, wo ist der Einsatz von KI zu vertreten und wo nicht?
Also ich glaube, wir können jetzt viel uns über Grenzen unterhalten und wenn wir in 5 Jahren darauf gucken, werden wir über diese Diskussion wahrscheinlich schmunzeln, weil es wird kommen. Also ich finde grundsätzlich lustig, AK, du hast vorhin gesagt, dass es jetzt alles so mit Texten überschwemmt wird, unsere Welt. Dabei muss man ja sagen, waren Texte eigentlich out. Also eigentlich liest ja niemand mehr. Also die Leute schaffen es vielleicht noch, eine Social Media Caption zu lesen, aber lange Texte gerade und längere Texte, niedrigere Aufmerksamkeitsspannen. Also gerade längere Texte wurden ja eigentlich nicht mehr konsumiert. Jetzt ist es so, dass uns die KI gerade dabei hilft, Texte zu produzieren. Aber eigentlich wird ja der nächste Schritt sein. Und wir sehen ja heute schon, dass KI sehr gute Videos erstellen kann. Aber da ist es vielleicht noch nicht so weit. Aber in 1-2 Jahren reden wir nicht mehr über Texte, sondern dann reden wir darüber, dass wir das KI letztlich wahrscheinlich auch diesen Podcast wunderbar für uns mit Bild hätte simulieren können oder statt uns hätte und hätten wir unsere Avatare schicken können. Das wird ja kommen. Deswegen glaube ich, dass es nichts bringt, da eine Grenze zu ziehen. Stichwort Bücher. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch trügerisch zu denken, ah, okay, ein Buch, sei es ein Fachbuch, das ist jetzt doch wahrscheinlich KI-frei. Vielleicht, weil die Zyklen im Buchgeschäft so sind, dass es länger dauert, bis da Dinge eintröpfeln, weil ein Buch bis zum Zwischenerstellung und Erscheinen einfach da längere Zeiträume sind. Aber das wird ja definitiv auch kommen. Mir fehlt gerade der genaue Name, aber es gab neulich eine Studie, die herausgefunden hat, dass gerade auch in Fachmagazinen aus der Wissenschaft ganz viele Fake-Zitate auftauchen, was natürlich auch darauf schließen lässt, dass da KI am Werk hat und eifrig halluziniert hat. Das heißt, wir werden dieses Thema, wird unsere ganze Welt irgendwie erfassen. Deswegen ist ja wahrscheinlich auch diese Diskussion, wo können wir es noch vermeiden, müßig. Um nochmal den Bogen zu schlagen, auch wenn jetzt irgendwie der Spiegel sagt, wir nutzen keine KI. Ich glaube, sie werden diese Grenze kaum halten können. Und ich habe gestern noch einen Podcast gehört, wo vom Deutschlandfunk, wo es auch um KI im Journalismus ging, wo dann jemand sagte, ich nutze KI natürlich zum Sparring, aber ich nehme nie was 1:1 bei Überschriften. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Ich glaube, wenn die KI eine gute Überschrift hier 1:1 anbietet, dann nehmen Leute sie, auch wenn sie es vielleicht nicht eingestehen wollen. Und da sagte jemand, ist nicht vielleicht die entscheidende Frage, wo ist uns KI-Einsatz unangenehm? Ist das nicht der Seismograf? Also wo wollen wir es nicht zugeben, weil es uns unangenehm ist? Und wo ist es uns egal, wenn jemand weiß, dass es mit KI erschienen ist? Das ist für mich aktuell noch die Grenze. Es gibt da momentan noch so ein Gefühl der Ehrenrührigkeit. Ich glaube, das wird sehr bald verschwunden sein.
Anna-Kathrin, wie machst denn du das? Ich meine, du publizierst mindestens ein Newsletter die Woche. Und das ist ja auch nicht nichts, sondern da stecken ja wirklich ganz viele kondensierte, richtig tiefe Gedanken und eine tiefe Auseinandersetzung, meine Güte, mit der Sprache drin. Wie machst du das? Lässt du dir von KI helfen? Lässt du dir von KI manchmal die Arbeit abnehmen? Wie viel Tiefgründigkeit von Anna-Kathrin steckt in dein Newsletter?
Also ich glaube, die Tiefgründigkeit von mir steckt da immer drin. Ich glaube, ich habe diesen großen Vorteil, dass der Newsletter gestartet hat, lange vor KI. Das heißt, das Konzept stammt von mir. Die ersten 200 Folgen stammen komplett von mir, weil ich glaube, die heutige Generation wird sehr, sehr schnell immer den Shortcut nehmen und auch so schnell eine mittelmäßige Idee von der KI mal mitnehmen. Aber das heißt, meine DNA ist total klar. Das heißt, ich habe 2 Sachen gemacht, was ich eben schon gesagt habe. Ich habe einmal komplett meine Struktur und den Inhalt von der KI analysieren lassen, daraus eine Art Masterprompt entwickelt. Das heißt, die KI weiß ganz genau, wie mein Newsletter aufgebaut ist. Das ist das eine. Ich habe meinen Stil komplett analysieren lassen und würde sagen, die KI kommt zu 80% dran. Und wenn ich morgens schlecht geschlafen habe, ist sie stärker als ich. Also manchmal schreibt die einen Text und denkt so, boah, geil, das klingt total nach mir, hätte ich jetzt nicht so gekonnt um diese Uhrzeit. Was ich nicht mache, ist, ich drücke auf den Knopf und da kommt eine neue Newsletter-Folge bei raus. Sondern meistens ist es so, ich fange an zu schreiben, ich komme nicht weiter, dann frage ich die KI. Ich habe schon geschrieben, mir fällt kein Einstieg ein, dann lasse ich die KI schreiben. Oder mir fehlen starke Beispiele. So bei sowas lasse ich mir total oft helfen. Aber auch, ich gucke da nochmal drauf und schreibe dann auch nochmal relativ viel um. Wir wissen auch aus Studien, Texte sind stärker, wenn wir selber schreiben und dann die KI drauf gucken lassen, als wenn wir die KI schreiben lassen und dann die überarbeiten. Man kennt es ja selber, einen mittelmäßigen oder schlechten Text besser zu machen, ist quasi unmöglich. Das heißt, wir werden immer zu nah dranbleiben. Das heißt, ich versuche es eigentlich zu vermeiden, mir jetzt einen ersten Entwurf geben zu lassen und dann noch daran rumzubasteln sozusagen, sondern erstmal, ich schreibe was selber und dann dann lasse ich mir nochmal helfen. Das heißt, es wird Texte geben, die sind 0% von KI. Es wird Texte geben, da hatte ich eine gute Idee oder ich hatte zum Beispiel eine alte Folge und will die in ein neues Format mal bringen. Ne, so. Also auch dafür nutze ich das total viel. Das heißt, da stecke ich immer noch drin. Aber ich habe da auch schon Fehler gemacht. Ich hatte dann mal so Beispiele, wo ich beim Abschicken gemerkt habe, die mir überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber die klangen gut, ne? Aber was ich immer gebraucht habe, ist meine Expertise, um das beurteilen zu können. Ne? Also aktuell, und ich glaube, das müssen wir uns immer klar machen, ist die KI extrem gut, um unsere Stärken stärker zu machen. Also das heißt, ich plus die KI, also 1+1 ist dann nicht 2, sondern manchmal 7, weil die noch eine geile Idee hat und sagt, ey, mach noch 5 andere Newsletter-Folgen dazu. Oder irgendwie richtig coole Beispiele, auf die ich selber nicht gekommen wäre. Also das ist dann irgendwie schon irgendwann fast exponentiell. Aber könnte jetzt jemand anders, selbst mit den Prompts und so weiter, mich simulieren? Probably not. So. Hm. Also es würde nie das dabei rauskommen, was ich irgendwie habe. Und das ist, glaube ich, so mein Setup. Aber ich habe auch schon irgendwie so E-Mails bekommen mit so, oh, diese Folge war wohl KI generiert. Und das war sogar lustigerweise eine Folge, wo ich so Vorher-Nachher-Vergleiche gemacht habe aus Workshops. Also wirklich alles Originalquellen und so weiter. Aber die Person hat es daran erkannt, in Anführungszeichen, weil ich eine bestimmte Art von Emojis verwendet habe. Und an dem Zeitpunkt sind wir angekommen, ne? Wo die Leute das interessiert und gar nicht dieser total exklusive Original-Inhalt.
Super spannend, was du sagst. Ich werde euch mal bitten, dass ihr euch für eine logische Sekunde zurücklehnt und einem sozialen Experiment versucht zu folgen, das sich in meinem Kopf abspielt. Jetzt sind wir alle keine 9 Jahre alt mehr. Und wir haben über die vergangenen Jahre und Simon, in deinem und meinem Fall auch Jahrzehnte im Berufsleben, ja, sowas wie einen eigenen Stil entwickelt. Und Anne-Kathrin, du eben mit diesen 200 Episoden, die du wirklich komplett selber getextet, fabriziert und vor allem durchdacht hast. Mein Sohn ist 9 und der wächst auf in einer Welt, in der er gar nicht weiß, ob irgendetwas mit KI fabriziert ist oder nicht. Und es ist ihm auch total egal, weil für ihn ist spannend, bin ich gut unterhalten und lerne ich was daraus. Das sind so die 2 Kriterien, die für ihn erfüllt sein müssen, damit er Content spannend findet, ohne dass er weiß, dass das überhaupt als Content klassifiziert wird und in welcher Form auch immer. Wenn er nun in einer Welt aufwächst, die sehr, sehr viel KI-generierten Content hat, wird dann nicht sein Stil, den er ja auch nicht in einem Vakuum entwickelt, sondern der ja auch von äußeren Einflüssen in irgendeiner Weise bedingt ist, wird dieser Stil denn nicht zwangsläufig so klingen, wie man eben als KI klingt, so mit Gedankenstrichen und Smileys, die auf KI hindeuten und selbst wenn er dann vielleicht irgendwann zu 100% selber schreiben und Dinge zu Papier bringen wird oder in die Tastatur hauen wird, wird es klingen wie KI, ohne dass KI am Werk ist, weil die KI ihn letztlich dazu gebracht hat, zu formulieren wie KI.
100%ig, aber auch wieder an der Stelle, das ist auch kein neues Problem. Habt ihr mal Texte von JuristInnen gelesen? Die klingen auch alle exakt gleich, weil sie das von anderen JuristInnen gelernt haben. So. Also auch da haben wir das Ding, Stil war noch nie völlig frei von ich persönlich habe meinen eigenen Stil sozusagen, sondern ich kann immer im Workshop sagen, wer genau was studiert hat. So. Das heißt, das ist der eine Punkt. Aber, das meinte ich ja eben schon, ich bin total froh, dass ich Schreiben ohne KI gelernt habe. Weil ich mich da so wie Simon auch durchgequält habe. Ich weiß, wir saßen da mit so einer Seite 3 aus der SZ und haben so angemarkert, ne, welche Stellen wir geil fanden und das dann analysiert. Dann haben wir unsere ersten Texte geschrieben. In meinem ersten Text waren im ersten Absatz 7 Metaphern drin und ich fand mich super kreativ deswegen. Ne. Dann hat mir jemand Feedback gegeben. Und das war ein sehr, sehr langer Prozess, zu dem Stil zu kommen, wo ich heute bin. Und meine Befürchtung ist schon auch, dass viele jetzt den Shortcut nehmen sozusagen und sagen, okay, ne, ich habe da diesen einen Knopf, auf den ich drücken kann. So. Das heißt, die Disziplin, die es heute braucht, seinen eigenen Stil zu entwickeln, wird größer sein. Und gleichzeitig, wenn ich das schlau mache, kann ich mir natürlich krass von KI helfen lassen. Also ich zum Beispiel war total überrascht, was sozusagen die KI an meinem Stil analysiert hat. Also ich wusste gar nicht, dass ich so klinge. Das heißt, ich kann aber auch die KI nutzen, um zum Beispiel einen Text, den ich geil finde und gut geschrieben finde, mal von der KI analysieren zu lassen, um mir sagen zu lassen, welche Strukturen stecken denn dahinter. Weil am Endeffekt, ja, es gibt Stil und es gibt dann aber auch noch Handwerk. Und ich glaube, den meisten fehlt aber erstmal das Handwerk, bevor sie überhaupt beim eigenen Stil ehrlich gesagt angekommen sind. So, ne? Also das ist dann auch erstmal so ein bisschen der nächste Schritt. Das heißt, dieses ganze Handwerk kann ich wiederum mit KI viel, viel leichter lernen. Also selbst ich, die sich seit 15 Jahren damit beschäftigt, denkt manchmal so, boah, das sind irgendwie geile Zitate so, aber warum sind die eigentlich so gut? Dann schicke ich dir der KI und sag mal, analysier das mal. Warum ist das gut? Dann sagt die mir so, ja, da ist da so eine Parallelstruktur und dieses und jenes. Und ich denke so, ja, schlau. Ja, jetzt weiß ich, warum das gut klingt. Ne?
Ich habe eine Frage, weil du hast gerade eine Formulierung verwendet in Bezug auf Simon und dich, nämlich das durchgeackert und durchgearbeitet. Mhm. Und eine Kollegin von mir hat vor ein paar Tagen, als wir über den Einsatz von KI gesprochen, auch das Wort erarbeiten genutzt, um diese Differenzierung zu treffen zwischen ich fabriziere einen Text und ich habe etwas durchdacht, ich habe mir etwas erarbeitet. Ist das vielleicht der Kern unserer Diskussion, die wir gerade auch in diesem Bereich führen? Ich meine, Friedrich Merz als Bundeskanzler sagt, wir Deutschen müssten wieder alle mehr arbeiten. Und ist nicht der eigentliche Kern, dass wir letztendlich diese Werthaltigkeit in diesem manuellen Prozess sehen, beziehungsweise sehen wollen, beziehungsweise ihn darauf projizieren, aber eigentlich verkennen, dass wir schon sehr lange in einer Welt leben, in der man über Abkürzungen auch zu einem gewünschten Ergebnis kommen kann, wenn man es schafft, schneller zu denken, schneller zu arbeiten und wir ja auch nicht mehr irgendwie Zeit als Maßstab ansehen wollen für ein gutes Ergebnis, sondern das gute Ergebnis. Und letztendlich glauben, wenn ich 8 Stunden auf meinem Hosenboden sitze am Tag, dann habe ich meine Pflicht erledigt. Aber eigentlich geht es hier nicht um die 8 Stunden, sondern darum, was am Ende dabei rauskommt. Und eigentlich geht es vielleicht hier nicht um den Einsatz von KI, sondern darum, dass am Ende ein guter Text steht. Ganz gleich, ob ich KI genutzt habe oder nicht.
Ich glaube, es ist vor allem das, was du gesagt hast mit dem Durchdenken. Und ich glaube, das Problem hatten wir ja schon vor KI. Und jetzt wird es aber nochmal wichtiger, mal wirklich ein Thema komplett zu durchdenken. Das ist auch das, was ich mit der Tiefgründigkeit gemeint habe. Also die Frage ist ja auch, wozu nutze ich beispielsweise die Zeit, die mir KI schenkt? In vielen Firmen geht es darum, Leute rausschmeißen, produktiver werden. Aber wenn ich jetzt mal als einzelne Person von mir ausgehe, würde ich erstmal sagen, nutz mal die Zeit, um noch schlauer zu werden, um dich weiterzubilden, um gute Gedanken zu haben. Und die KI zum Beispiel hilft mir krass. Die spart mir krass viel Zeit bei der Newsletter-Erstellung, die ich aber nutzen kann, ne, um irgendwie mich einzulesen in andere Themen und so weiter. Aber ich glaube, dieses Durchdenken und mal wieder einen schlauen Gedanken zu haben und auch nicht zu denken, so, die Welt braucht jetzt den 595. LinkedIn-Beitrag zum gleichen Thema, so, ne, sondern ich brauche mal wieder einen originären Gedanken. Also, wann habt ihr das letzte Mal einen originären, sehr, sehr schlauen, neuen Gedanken irgendwo in einem LinkedIn-Posting beispielsweise gelesen? Ne? Also, ich glaube, so, und das ist auch das, was Leute später absetzen wird. Und ob dann da KI mit im Spiel war oder nicht, um mir beim Schreiben oder auch beim Denken, ne, ich kann das ja schon dann auch nochmal nutzen, solange ich, glaube ich, diesen ersten Gedanken selber hatte.
Was würde denn jetzt passieren, wenn du Verlegerin vom Spiegel und vom Manager-Magazin und vom, ich meine auch Harvard Business Manager wärst? Wie würdest du die redaktionellen Leitlinien definieren? An welcher Stelle dürfte KI genutzt werden, an welcher nicht? Wo würdest du vielleicht auch die KollegInnen in den Redaktionen ermutigen, KI zu nutzen?
Also ich glaube, 2 verschiedene Sachen. Erstmal, total einfache Antwort ist, um ihre Texte challengen zu lassen und zur Redigatur zu nutzen und so weiter, ist immer ein Win. So. Also ich glaube, das unterschätzen total viele und auch und gerade dem Spiegel würde das total gut tun. Was ich nicht machen würde, ist, also wenn ich auch, ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, die haben das in 2 Stunden entschieden, die haben 2 Stunden diskutiert und dann eine neue Leitlinie gemacht. Das finde ich fatal bei dem Thema. Was mich zum Beispiel erstmal interessieren würde, ist mal tiefgründiger da reinzugehen. Wir hören ja immer, Leute, stört das mit den KI-Texten? Stimmt das wirklich? Was sind das für Studien? Ich würde mal meine Leser selber befragen und mit denen darüber sprechen. Ich glaube, das ist der Schritt, den ich erstmal davor gehen würde. Also wir ziehen ja auch so ganz viele Schlussfolgerungen aus sehr, sehr vielen gefühlten Wahrheiten. Weil ich glaube, das ist der Schritt 1 so. Weil ich finde es gar nicht so einfach. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich da hingehen würde und sagen würde, macht alles mit KI und die Leute haben dann keinen Bock mehr auf uns, ist mir scheißegal. Ne? So einfach ist es ja auch nicht. Sondern ich glaube, ich muss erstmal diesem Gefühl nachgehen. Stimmt das eigentlich überhaupt? Was stört die daran und so weiter? Das ist, glaube ich, der eine Schritt, den ich erstmal machen würde, bevor ich hier irgendeine Entscheidung treffen würde. Und vor allen Dingen würde ich keine Entscheidung innerhalb von 2 Stunden treffen zu so einem fundamentalen Thema.
Das klingt nach einer sehr ambivalenten Haltung. Mhm.
Ich wünschte, ich könnte da eine einfache Ja-Nein-Antwort geben.
Aber wir leben doch in einer Welt, in der alles schwarz und alles weiß ist. Mhm. Was machen wir denn damit?
Wir kriegen es nicht mehr raus. Also ich glaube, auch Redaktionen, die ihren JournalistInnen vorschreiben, nutzt keine KI. auch da wird es passieren. Und ich finde es ja auch gut, also wenn wir jeden Tag davon lesen, wie Medienhäuser einsparen und Stellen streichen, wenn dann gute Journalistinnen zum Beispiel mit KI schneller recherchieren können. Wir haben ihnen ja früher auch nicht verboten, das Telefon zu benutzen, um beim Bürgermeister anzurufen, anstatt hinzulaufen, wie man es vor der Erfindung des Telefons vielleicht noch machen musste. Und jetzt gibt es eben mit KI auch nochmal Möglichkeiten zu recherchieren. Und wir reden jetzt natürlich auch gerade von einem Status quo, den die KI jetzt hat. Also KI-Texte werden ja auch besser. KI-Recherchen werden auch besser werden. Ich habe zwar die Sorge, dass dann immer mehr Mittelmaß wiedergekäut wird, weil noch zehrt die KI eben vom menschlichen Denken, ja. Noch zehrt deine KI aka davon, dass die 200 menschengemachte AK-made Newsletter analysieren kann. Wenn du 1000 Newsletter hast, sind halt schon 800 mit KI gemacht. Das ist vielleicht in deinem Fall, weil du dir noch Mühe gibst, nicht so das Problem. Aber wir werden halt, die KI wird halt irgendwann sich aus KI speisen und dann wird vielleicht noch mehr Mittelmaß wieder gekäut. Vielleicht ist die KI aber inzwischen dann auch so viel besser, dass uns das gar nicht mehr stört. Also ich glaube, das ist, wir wissen nicht, wohin der Weg geht. Und ich glaube nur, dass es, also wer sich jetzt eine Redaktion, die jetzt quasi KI aussperrt, ich glaube, das wird nicht lange halten. Ich glaube, die Realität ist einfach eine andere.
Ich sehe eine Riesenchance in KI, nämlich, dass wir uns mit der Qualität von Texten mal beschäftigen, sozusagen. Weil was ich immer sehe, ist, Leute kommen zu mir und sagen, ich bin eh schon unzufrieden mit meinen Texten, lass uns die jetzt mal automatisieren. Das ist ja jetzt mal außerhalb vom Journalismus der Status quo, ne? Das heißt, ich sehe eine riesige Chance, jetzt mal zu definieren, was sind denn die Qualitätskriterien für meinen Text? So, hat der Spiegel das eigentlich schon mal gemacht? Und wenn ich das weiß, dann kann ich ja zum Beispiel auch sagen, ist der Text, der mithilfe von KI erstellt wurde, eigentlich einer, den ich gut oder schlecht finde? Aber momentan sind das ja alles völlig gefühlte Sachen, was ich gut und schlecht finde und so weiter. Aber auch viele, ich bin ja in super vielen Unternehmen, die haben nie definiert, was ist für uns ein starker Blogbeitrag, was ist für uns ein starkes LinkedIn-Posting, welche Kriterien muss das erfüllen und so weiter. Ne? Und ich sehe gerade, ich frage dann Leute zum Beispiel auch für Prompts so, warum schreibst du eigentlich einen Blogbeitrag? Müssen die 10 Minuten drüber nachdenken. Und sagen die Frage habe ich mir eigentlich noch nie gestellt. Dann denke ich so, super, gut, dass wir über Prompts sprechen, weil stellen wir uns mal diese Fragen, wer ist meine Zielgruppe, was ist das Ziel von meinem Text und so weiter. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir jetzt mal vom Spiegel weggehen, weil es ist ja überhaupt nicht der Case für die meisten hier in Deutschland, ist doch erstmal das ganz einfache Mittel, wir müssen erstmal wieder über Texte sprechen und Textqualität und dann kann ich da KI draufschmeißen. Und ich glaube, das ist aber, ich finde es ja mega, dass wir jetzt endlich über Textqualität sprechen, aber bitte nicht über Gedankenstriche und diese und jene Formulierungen.
Vor einer guten halben Stunde, als wir angefangen haben, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen, da hast du ganz zu Beginn gesagt, wichtig ist, ob ein Text authentisch ist oder beziehungsweise ob eine Aussage authentisch ist. Und wenn das der Fall ist, dann ist dir auch egal, ob KI im Einsatz gewesen ist oder nicht. Um da jetzt vielleicht eine Klammer zu machen, bleibst du dabei?
Ja, hundertprozentig. Und ich will auch noch dazu sagen, das ist ein Problem sozusagen, was ist authentisch, auch zum Beispiel für viele CEOs und so weiter. Ne? Also ich sehe so viele LinkedIn-Beiträge, da könntest du den CEO und die Branche einfach streichen, weil die floskelig sind und so weiter. Das heißt, das finde ich eigentlich eine spannende Frage, die sich jeder auch mal selber stellen sollte. Ne? So was ist eigentlich eine gute Idee von mir? Was ist eigentlich mein Stil? Also ich glaube, wenn ich nach Hause gehen würde, ist das so eine Frage, die viele gar nicht so leicht beantworten können. So, was ist ein authentischer Text von mir eigentlich?
Voll gut. Das heißt, wenn wir diese Diskussion betiteln wollen würden und wenn wir jetzt nach einem Titel für diese Episode suchen würden, Vorschlag A von Menschenhand oder von Menschengehirn, nämlich von dir, Anne-Kathrin, Rückkehr zur Tiefgründigkeit oder Vorschlag B von mir, viel Lärm um nichts?
Also ich wäre für die Tiefgründigkeit, weil ich natürlich als Textexpertin sagen würde, viel Lärm um nichts hat sehr viele allgemeine Wörter, die mir nicht sehr viel sagen. Tiefgründigkeit ist ein Ticken konkreter. Ja, ich analysiere das hier jetzt einmal direkt durch. Rückkehr zur Tiefgründigkeit würde mich jetzt auch den Nominalstil dran stören. Also vielleicht kriegen wir da noch ein Verb rein. So, das wäre jetzt noch so meine kleine Hausaufgabe an uns.
Cool. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für diese sehr nicht nur ambivalente Auseinandersetzung. Ich glaube, die Ambivalenz oder Ambiguität würde uns an ganz, ganz vielen Stellen gar nicht schaden. Und wenn wir versuchen würden, nicht einfach nur zu sagen, damit habe ich ein krasses Problem, sondern mit einigen Aspekten dieser Diskussion kann ich mich nicht anfreunden, aber ich sehe darin einen generellen Wert. Ich glaube, das würde wahrscheinlich unserer Gesellschaft oder wir sprechen dann ja auch gerne gleich von demokratiegefährdenden Situationen. Ich glaube, das wäre wahnsinnig gut, wenn wir da einen kühlen Kopf behalten würden, auch wenn der Sommer diese furchtbar heißen Temperaturen mit sich gebracht hat oder gerade dann. Anne-Kathrin, dir auf jeden Fall vielen herzlichen Dank und euch da draußen, die ihr zugehört habt, auch vielen Dank für fürs Zuhören. Selbstverständlich interessiert uns, was ihr über dieses Thema denkt. Deswegen, wenn ihr in den Kommentaren entweder bei YouTube hier unten oder wer uns nicht bei YouTube anschaut, sondern bei Spotify oder einem anderen Podcast-Player hört, in den Kommentaren, wenn die App es erlaubt, einmal eure Gedanken mit uns teilen würdet, wären wir sehr, sehr dankbar und würden uns interessieren, was ihr darüber denkt. Ansonsten schreibt uns eine E-Mail an podcast@hyper.partners. Auch diese E-Mail könnt ihr verwenden, wenn ihr selbst ein Thema vorschlagen wollt, mit dem wir uns dann hier ausführlich beschäftigen, aus der Perspektive der Kommunikation. Vielen, vielen Dank und bis bald.
Danke euch.
Danke.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.